Geht's euch gut? Die Gertrud wieder mit ihrer bayerischen Maske. Sehr schön. Sehr schön. Noch kenne ich euch so ein bisschen, aber wenn wir weiter so machen, dann vergesse ich, wie ihr ausseht. Also wird Zeit, dass sich was ändert. Ich weiß nicht, falls mich nicht mehr jeder erkannt hat. Ich bin immer noch der Gleiche, auch wenn ich ein paar Wochen nicht da war. Aber es ist schön, wieder hier zu sein, euch zu sehen und miteinander Gottesdienst zu feiern. Freut ihr euch auf den Gottesdienst? Ja, freut euch auf die Predigt? Okay, wir reden nachher nochmal. Ich stelle die gleiche Frage nachher nochmal. Wenn ich euch gleich den Titel dieser Predigt einblende, dann werdet ihr schon wissen, warum. Der Titel lautet schlicht und ergreifend Jesus und Geld. Und vielleicht denkst du dir jetzt, ach, wäre ich doch zu Hause geblieben heute.
Tut mir leid,
First-Timer, ausgerechnet heute. Ich kann euch gleich beruhigen, es wird keine Predigt, wo es darum geht, dass jeder seinen Zehnten zahlen soll.
Falls euch das beruhigt,
es geht um viel mehr.
Es geht um alles.
Okay. Wir sagen in Deutschland ja so gerne, über Geld spricht man nicht, Geld hat man.
Einen Spruch schon mal gehört?
Und das nimmt man wirklich sehr, sehr ernst in Deutschland.
Also über Geld spricht man wirklich nicht.
Ich war vorgestern, ich weiß gar nicht mehr, wo meine Frau ist.
Die wollte ja nicht auch hier sein.
Die hat irgendwie so eine holländische Sendung geguckt. Und da ging es darum, dass Leute gesagt haben, was sie für einen Beruf haben. Und dann mussten die Kandidaten raten, was ihr Jahreseinkommen ist. Und dann haben die gesagt, live im Fernsehen, was die im Jahr verdienen. Sollen wir das auch mal machen? Das würde völlig in die Hose gehen hier. Da macht keiner mit. Wir haben Geld, aber wir sprechen nicht über Geld. Und wir schauen uns heute eine Geschichte an, eine Jesus-Story. Und da geht es um die Begegnung von Jesus mit einem reichen jungen Mann. Und jetzt geht es den meisten von uns in diesem Raum so, dass wenn wir hören, Jesus begegnet einem reichen jungen Mann, hat ja nichts mit mir zu tun. Reich sind ja immer die anderen, oder? Also mir geht es so. Ich kenne unzählige Leute, die viel, viel mehr haben als ich. Ich kenne auch unzählige, die weniger haben als ich, aber darauf schaue ich nicht. Ich schaue immer auf die, die mehr haben als ich. Und wenn ich an reich denke, dann denke ich an Messi, ja jetzt 40 Millionen Jahresgehalt geht's noch. Oder an die CEOs von irgendwelchen großen Konzernen. Die sind reich, aber ich doch nicht. Aber wenn wir uns vorstellen, dass wir in einer Welt leben, wo wir sauberes Wasser haben, wo wir genug zu essen haben, wo wir was zum Anziehen haben, wo wir ein Dach über dem Kopf haben, wo wir Zugang haben zu Ärzten, wo wir Zugang haben zu Transportmitteln und sei es nur öffentlicher Verkehr, dann sind wir im Vergleich zu Milliarden von Menschen sehr reich. Und jetzt sagen Ökonomen, dass unser üblicher Lebensstandard hier in Deutschland absolut unüblich in der Menschheitsgeschichte ist. Über uns Mitteleuropäer und Amerikaner sagen sie, wir sind in jedem Fall die reichsten Menschen, die jemals auf der Erde gelebt haben. Wir hier sind die reichsten Menschen, die jemals auf der Erde gelebt haben. Unsere Generation in dieser Zeit, es gab noch nie so viel Wohlstand. Jetzt geht es mir nicht darum, dass wir irgendwie in uns versuchen, irgendwelche Schuldgefühle zu wecken, sondern es geht mir schlicht und ergreifend darum, unseren Blick für die Tatsache zu öffnen, dass die meisten Menschen auf dieser Welt, wenn sie den Begriff reich hören, dann sehen sie einen Menschen wie dich und mich. Ganz normale Mittelklasse-Europäer sind eine extrem reiche Oberschicht in unserer Welt, umgeben von Milliarden extrem armer Nachbarn. Und bei allen finanziellen Unterschieden, auch Unterschieden bei uns hier in der Gemeinde, möchte ich einfach, dass wir uns realisieren, wie reich wir sind im Vergleich zum Rest dieser Welt. Und das bedeutet, dass die Geschichte, die wir uns gleich anschauen, dass wir die vielleicht mal durch eine andere Linse sehen. Dass wir nicht schauen, oh, da war so ein Stinkreicher, der alles hatte. Mensch, so möchte ich, dass es mir auch geht. Also ich hoffe, dass du am Ende dieser Predigt sagst, ich möchte nicht, dass es mir so geht. Weil der ging traurig von Jesus weg. Möchtest du auch traurig von Jesus weggehen, weil etwas zwischen dir und Jesus steht? Also lesen wir die Geschichte aus Markus 10 mit offenem Herzen und dann will ich uns, ich habe den gleichen Fehler im ersten Gottesdienst gemacht, dann will ich uns 8 Wahrheiten dazu mitgeben. Also es geht gegen jeden Unterricht, den ich im Fach Homiletik hatte, wo es sagt 3, maximal 4 Punkte. Heute gibt es 8 Punkte. Haltet euch fest, schnallt euch an. Ich muss zwischendurch ziemlich schnell reden, dass wir durchkommen. Aber ich hoffe, es wird gut. Seid ihr neugierig? Ja. Jesus und Geld? Okay, ein paar sind neugierig. Markus 10, Abvers 17. Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? Entgegnete Jesus. Gott ist nur gut, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Jetzt geht er auf die Frage ein. Du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, du sollst niemand um das Seine bringen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Meister, jetzt sieht man schon so, wie dieser Mann in die Brust schwillt.
Erwiderte der Mann, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt.
Jesus sah ihn voller Liebe an.
Er sagte zu ihm, eins fehlt dir noch.
Geh, verkaufe alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen.
Und du wirst einen Schatz im Himmel haben.
Und dann komm und folge mir nach.
Der Mann war tief betroffen, als er das hörte.
Und ging traurig weg.
Denn er hatte ein großes Vermögen.
Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an und sagte, wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Die Jünger waren über seine Worte bestürzt. Aber Jesus sagte noch einmal: Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen? Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Sie erschraken noch mehr. Wer kann denn dann überhaupt gerettet werden? Fragten sie einander. Jesus sah sie an und sagte: Bei den Menschen ist das unmöglich, aber nicht bei Gott. Für Gott ist alles möglich. Da sagte Petrus zu Jesus: Du weißt, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Jesus erwiderte: Ich sage euch, jeder, der um meinetwillen und um des Evangeliums willen Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker zurücklässt, bekommt alles 100-fach wieder. Jetzt, in dieser Zeit, Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker, wenn auch unter Verfolgungen, und in der kommenden Welt das ewige Leben. Aber viele, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein. Und die Letzten werden die Ersten sein. Ich möchte für uns beten. Vater, wir beten, dass du heute mitten in dieser materialistischen Welt, in der wir leben, zu uns redest und uns hilfst, dich zu hören. Der letzte Vers, er sagt uns, wie du die Dinge auf den Kopf stellst. Und Herr, ich bete, dass du auch heute die Dinge auf den Kopf stellst, in unserem Denken, in unserem Verstehen. Verändere du unser Leben und gib uns den Mut, auf dein Reden einzugehen. Das möchte ich beten für jeden Einzelnen hier, in Jesu Namen. Amen. Amen. 8 Punkte heißt Gas geben, oder? Michael, stopp mich schon. Okay. Der erste Punkt: Der Ruf zur Errettung erfordert radikale Hingabe. Also, wenn man sich diese Geschichte vor Augen führt, dann denkt man doch: Jesus, geht's noch? Da kommt ein reicher, junger, einflussreicher Mann. Er wirft sich vor dir auf die Knie und er fragt, was er tun muss, um das ewige Leben zu bekommen. Das ist ein Influencer. Der hat keine Ahnung, wie viele Millionen Abos und Follower und weiß der Geier was. Wenn du den auf deine Seite bringst, da geht richtig was. So haben auch die Jünger gedacht.
haben. Aber sie haben nie gesehen und sie haben nie zugestanden, dass Jesus der Herr ist über ihr Leben. Viele von uns auch, sie sind froh mit Jesus als ihrem Erlöser, mit Jesus als ihrem Pflaster, das man irgendwo draufklebt, wenn es wo wehtut. Aber Jesus als Herr, dem man sein ganzes Leben unterwirft, das ist eine andere Nummer. Aber lass dich nicht täuschen. Gemäß der Bibel bist du kein Christ, wenn du Jesus nicht als deinen Herrn akzeptierst. In Römer 10, Vers 9 stehst, wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus ein respektierter Lehrer ist, wo sind die Einwände? Ein Einwand?
Der Herr.
Jesus ist kein respektierter Lehrer.
Jesus ist der Herr.
Es geht darum, Jesus als Herrn zu bekennen.
Und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat,
dann wirst du gerettet werden.
Ich dachte, ich hau gleich am Anfang einfach mal den Lappen um die Ohren.
Ja. Das ist so der erste Punkt.
Der knallt rein.
Ja, es geht um alles.
Es geht um Jesus als Herrn.
In Lukas Kapitel 9, Vers 23
sagt Jesus es so:
Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen,
sein Kreuz täglich auf sich nehmen
und mir nachfolgen.
Mit anderen Worten,
sagt Jesus, sterbe für dich selbst und deine eigenen Belange
und folge mir,
wo immer und wie immer ich dich führe,
egal was es kostet.
Und in Lukas 12, Vers 33
sagt Jesus,
verkauft euren Besitz
und gebt das Geld den Armen.
Ich frage dich,
aufgrund der Worte direkt aus dem Mund Jesu,
stirbst du jeden Tag allem, was du bist
und sagst dich los von allem, was du hast
und bezeugst du Jesus als den Herrn deines Lebens?
Das bedeutet es, ein Christ zu sein.
Ein Nachfolger Jesu.
Ich glaube, manche spielen vielleicht schon seit Jahren oder sogar Jahrzehnten Spielchen mit Jesus.
Und ich will sagen, dass heute der Tag ist,
um zu bekennen,
dass er dein Herr ist.
Es ist ziemlich still.
Der zweite Punkt.
Der Ruf Jesu zur Errettung beinhaltet auch radikale Aufforderungen.
Der Vers 21 in dieser Geschichte, da lesen wir von fünf Imperativen.
Das fünfmal in allen Fällen, die Befehlsform.
Geh, verkaufe, gib, komm und folge.
Und das hat Bedeutung.
Das ist bedeutungsstark. Das ist es nicht, ja, jetzt mach dir mal Gedanken drüber. Ich habe dir jetzt gesagt, was du machen sollst. Schlaf mal eine Nacht drüber und überleg dir, ob das was für dich ist. Und es sind konkrete Handlungsanweisungen.
Und jetzt gibt es bei der Betrachtung dieser Befehle und bei der Auslegung dieses Verses gibt es zwei häufige Fehler. Und der erste Fehler ist der, wenn Menschen noch diese Geschichte nehmen und diesen Befehl nehmen und wenn sie es verallgemeinern. Wenn sie aus dieser Begebenheit zwischen Jesus und dem reichen Jüngling die Schlussfolgerung ziehen, jeder Nachfolger Jesu hat den Befehl bekommen, seinen ganzen Besitz zu verkaufen und den Erlös den Armen zu geben. Wir wissen, dass Jesus auch Jünger hat, die bei denen es nicht der Fall war. Die haben zwar auch viel aufgegeben, um ihm nachzufolgen, aber sie hatten noch Besitz, zumindest mal ein Boot. Ja, als Jesus zurückkam, Als Petrus, nachdem Jesus gestorben war, zurückging zu seinem Boot und wieder angefangen hat, Fische zu fangen, da hatte er ein Boot. Die hatten noch Besitz. Also offensichtlich bedeutet, Jesus nachzufolgen nicht, dass man keinerlei Besitz mehr haben darf oder dass man keinen Job mehr haben darf. Was macht es mit dir? Einmal tief durchatmen, einmal aufatmen. Und dann denkt man, wow, wie gut, ich muss nicht alles verkaufen und den Armen geben. Aber ich will dir sagen, entspann dich nicht zu früh, weil wir kommen gleich zum zweiten Fehler. Also der erste Fehler ist, dass manche verallgemeinern und sie wollen es auf jeden Nachfolger Jesu anwenden. Aber der zweite Fehler ist, dass man diese Befehle Jesu einfach komplett ausblendet.
dass man sie einfach ignoriert, dass man so tut, als hätte Jesus es nie gesagt. Und dann denken die Leute, also von mir würde Jesus so etwas nie fordern. Vielleicht von anderen, aber doch nicht von mir. Aber wenn uns diese Geschichte irgendetwas vermitteln will, ihr Lieben, dann ist es, dass Jesus zumindest einige Menschen auffordert, ihren Besitz zu verkaufen und den Erlös den Armen zu geben. Mit anderen Worten, Jesus könnte, das ist keine Befehlsform, das ist ein Konjunktiv, Jesus könnte das auch zu manchen von uns sagen. Ich habe in einem Kommentar zu diesem Abschnitt gelesen, und ich zitiere, die Tatsache, dass Jesus nicht alle seine Nachfolger aufgefordert hat, ihren ganzen Besitz zu verkaufen, ist eine Beruhigung für genau die Menschen, denen er es gesagt hätte. Also wer jetzt zu sehr beruhigt war, denkt, ach ja, okay, Glück gehabt, genau dir hätte Jesus es vielleicht gesagt. Das ist jetzt Kommentar und nicht Bibel, okay? Also das müssen wir auch voneinander trennen, aber ich fand es doch wert, darüber nachzudenken. Wenn du zu sehr beruhigt bist durch solche Gedanken, dann sei vorsichtig. Ich glaube, wir müssen tatsächlich aufpassen, denn wir nehmen so gerne einen Abschnitt wie diesen und dann kommen die Superschlauen und die sagen dann, weißt du, was Jesus wirklich sagen wollte? Wenn jemand so anfängt, musst du genau aufpassen, was er jetzt sagt. Also wenn jemand so anfängt, weißt du, was Jesus wirklich sagen wollte, ist, dass der Mann bereit sein sollte, alles zu geben. Also es ging nur um die Bereitschaft. Er hat es nicht wirklich von ihm gefordert, aber er wollte, dass er dazu bereit ist. Ich frage mich dann, warum Jesus ihn nicht gefragt hat, bist du bereit? Alles, was du hast, zu verkaufen und das Geld in Armen zu geben. Aber er hat 5-mal die Befehlsform benutzt. 5-mal den Imperativ. Geh, verkaufe, komm und folge mir nach. Und das andere habe ich gerade vergessen. Weißt du, die Gefahr, in der wir stehen, ist, dass wir die Lehre von Jesu dem anpassen, was wir denken. Wir haben unsere Prägung, wir haben die Art, wie wir aufgewachsen sind, wir leben in unserer Gesellschaft, wir haben unsere Art zu denken und dann nehmen wir die Bibel, dann nehmen wir Jesus und dann biegen wir so lange dran rum, bis es in unser Weltbild reinpasst. Und eigentlich soll es doch genau andersrum sein. Das, was Jesus uns vorgelebt hat, das, was er uns gesagt hat, das ist der Maßstab, das ist die Gerade, das ist die Form, an der wir uns anlehnen sollen, an die wir uns anpassen sollen. Wie fatal ist es, wenn wir anfangen, Jesus unserem Denken anzupassen? Für viele ist Jesus ein Jesus, der dafür sorgt, dass wir uns wohlfühlen, ein Jesus, der uns Wohlstand bringt, ein Jesus, der für unsere Schuld gestorben ist, während wir unser glückliches, materialistisches Leben führen. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns bewusst werden, dass wir in solchen Momenten einen Jesus formen, der in unsere Vorstellung passt. Wir machen aus Jesus jemanden, der so aussieht wie wir und der so denkt wie wir. Aber wir können die Befehle von Jesus nicht einfach ausblenden. Der Jesus der Bibel ist der Jesus, dem wir folgen. Und seine Befehle sind oftmals, eigentlich fast immer, im direkten Widerspruch zu dem, was die Gedanken dieser Welt sind. Und sehr, sehr oft sind sie auch im Kontrast zu dem, was unsere Gedanken sind. Nehmen wir diese ersten beiden Wahrheiten zusammen und stellen wir uns die eigentliche Frage. Bekennst du genau da, wo du gerade sitzt, Jesus als den Herrn deines Lebens, sodass du alles tust, was er dir sagt und dass du bereit bist, das wegzugeben, was er dir aufträgt? Wenn es zum Thema Geld kommt, schaust du auf Jesus als jemand, der dir Tipps gibt, vielleicht sogar dein Anlageberater ist? Oder schaust du auf Jesus als den, der das alleinige Sagen in deinem Leben hat? Ja, ich habe euch gefragt, freut ihr euch auf die Predigt? Der dritte Punkt, Jesus fordert uns, den Armen Geld zu geben, weil er uns liebt. Und wir haben diese ganzen heftigen Imperative, diese Befehle gesehen in Vers 21. Und dabei ist es so leicht, dann den Anfang zu überlesen. Der Anfang von Vers 21 lautete: Jesus sah ihn voller Liebe an. Das ist ein Hammer. Jesus liebt reiche Menschen wie dich und mich. Er liebt uns so sehr, dass er uns die Wahrheit sagt. Jesus gibt diesem Mann kein Ultimatum, weil er ihm egal ist. Er will ihm nicht das Leben schwer machen. Jesus ergibt diese Befehle. Warum? Weil er das Beste für den Mann möchte. Oh Gott, hilf uns verstehen, dass es zu unserem Besten ist, unser Leben Jesus anzuvertrauen und ihm zu gehorchen. Wir haben vorhin auch Lukas 12, 33 gelesen. Verkauft euren Besitz und gebt das Geld den Armen. Ein Vers vorher, da steht: Du brauchst dich nicht zu fürchten, kleine Herde, denn euer Vater hat beschlossen, euch sein Reich zu geben. Was für ein fantastischer Vers. Vollgepackt in diesen zwei kurzen Sätzen. Da packt Jesus drei Bilder, wer Gott in deinem Leben ist. Er ist dein Hirte, der dich beschützt und versorgt. Er beschützt dich und er versorgt dich. Er ist dein Vater, der dich liebt, bedingungslos, egal was du für einen Mist baust. Und er ist dein König, der bereit ist, dir sein Reich zu geben, der über dich herrscht, der mit dir herrscht, der Gott des Universums. Er ist dein Hirte, dein Vater und dein König. Und ihr Lieben, in diesem Wissen, wer dieser Gott für uns ist, dürfen wir unseren Besitz verkaufen und den Armen geben. Und in diesem Wissen verpassen wir es auch nicht. Der Schlüssel, den Materialismus zu überwinden, ist der Glaube, dass Jesus und seine Pläne für unser Leben viel, viel besser sind als alles, was die Welt uns jemals zu bieten hat. Jesus ist besser als Geld. Jesus ist besser als mehr Sachen, als schönere Kleider und als schnellere Autos. Jesus ist besser. Es wäre Zeit für ein Amen. Danke. Glaube es. Jesus, er möchte ein Leben für dich, das besser ist als die besten Dinge dieser Welt, wenn du nur seiner Liebe vertraust. Der vierte Punkt. Das Evangelium ist der Grund, warum wir den Armen Geld geben und nicht Schuldgefühle. Vers 23 aus unserem Text sagt: Wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Wenn wir uns zurückerinnern an die Einführung, dann ist es ein Satz, der unter uns in diesem Raum große Betroffenheit auslösen sollte. Es ist ein Satz, der uns echt unruhig machen sollte. Jesus sagt, es ist schwer für Menschen aus diesem Teil der Welt in den Himmel zu kommen. Das ist hart. Und er sagt es nicht nur einmal. Er wiederholt es in Vers 24 und in Vers 27. Aber er sagt auch, bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Von menschlicher Seite, von dem, wie du bist als Mensch, ist es unmöglich. Aber es ist nicht unmöglich bei Gott. Was ein echter Nachfolger Jesu tut, das ist nicht normal. Das ist nicht natürlich, das ist übernatürlich. Es kommt von Gott. Und das, ihr Lieben, ist die primäre Aussage von diesem ganzen Abschnitt. Die primäre Aussage ist, wir brauchen eine Veränderung. Wir brauchen ein neues Herz. Nichts von dem, was wir heute in Gottes Wort sehen, passiert auf natürlichem Weg. Weißt du, du kannst jetzt nicht von hier rausgehen und denken, okay, ich streng mich einfach mehr an, alles zu verkaufen. Ja, streng dich mal an. Das schaffst du nicht aus dir heraus. Das ist nicht möglich. Es braucht die Veränderung von innen. In den Augen der Welt ist das, worüber wir heute reden, verrückt. Manche, vielleicht sogar viele, die heute hier sind, denken, das ist verrückt. Aber das ist genau der Punkt. Alles verändert sich, wenn Jesus dein Herz ergreift. Wenn er die Augen eines Menschen für das Evangelium öffnet. Ihr Lieben, wir haben gegen den guten, vollkommen, heiligen, gerechten Gott, der uns geschaffen hat, rebelliert. Aber in seiner Liebe hat er einen Weg geschaffen, wie wir mit ihm versöhnt werden können. Gott selbst kam in Jesus zu uns. Und Jesus, er ist stellvertretend für unsere Schuld und für unsere Rebellion gegen Gott gestorben. Er ist auferstanden von den Toten. Und er hat den Sieg über den Tod und die Sünde errungen. Und wenn wir die Tiefe der Liebe Gottes zu uns erkennen, dann kehren wir um von diesen Dingen dieser Welt und wir kehren uns hin zu ihm. Gott vergibt uns unsere Schuld, wenn wir bekennen, dass Jesus unser Herr ist. Er ist unser Herr. Das bedeutet, er regiert über unser Leben. Und das bedeutet, er regiert auch über dein Bankkonto. Und mit diesem neuen Herz, das wir bekommen haben, weil wir erkannt haben, was er alles Gutes für uns getan hat, da fangen wir an, gerne für die Armen zu geben. Wisst ihr, wir müssen nicht manipuliert und gedrängt werden, damit wir uns schuldig fühlen und mal 10 Euro rausrücken. Nicht unser Schuldgefühl motiviert uns, sondern das neue Herz, das wir bekommen haben. Erkennen wir jetzt, was wir am dringendsten brauchen? Wir brauchen ein neues Herz. Ein neues Herz. Durch diesen ganzen Raum hindurch brauchen wir das Herz von Jesus. Der 5. Punkt. Wir müssen unbedingt verstehen, dass die Liebe zu Geld und Besitz eine verführerische, gefährliche und tödliche Natur hat. Hart, oder? Wenn wir diese Geschichte nehmen, Jesus sagt hier, Reichtum ist ein Hindernis, in den Himmel zu kommen. Könnt ihr dem zustimmen, dass Jesus das sagt? Also ihr müsst jetzt nicht dem Inhalt zustimmen. Aber Jesus sagt hier, Reichtum ist ein Hindernis. Es ist nicht unmöglich, also bei den Menschen ja, bei Gott nicht, aber es macht es schwer. Und so oft glauben wir das aber nicht. Ja, Jesus sagt es zwar, aber wir glauben es einfach nicht. Und da gibt es so viele, die uns in dem Glauben bestärken, dass es anders ist. Das sind die sogenannten Wohlstandsprediger. Ja, und das hörst du rechts und links und oben und unten und überall. Und weißt du was, wenn du so eine Predigt gehört hast, dann fühlst du dich so richtig gut. Du fühlst dich so richtig auferbaut. Du fühlst dich so richtig gestärkt. Wir haben uns so sehr eingeredet, dass Reichtum und Wohlstand, Komfort und Besitz der Segen Gottes ist. Aber hier in diesem Abschnitt sagt Jesus, dass diese Dinge ein Hindernis sind. Wie kann das Gleiche ein Segen sein und ein Hindernis sein, um das Wichtigste im Leben überhaupt zu erreichen? Nämlich den Zugang zum Reich Gottes. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen. Weder hier noch irgendwo anders lehrt die Bibel, dass Reichtum an sich schlecht ist. Die Bibel lehrt nicht, dass Geld oder Wohlstand böse sind, aber die Bibel beschreibt sie als ein Hindernis. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns dieses Hindernisses bewusst sind. Weil wenn du auf der Autobahn mit 180 bretterst und da kommt ein Hindernis vor dir, dann ist es gut, dass du es rechtzeitig weißt, damit du da drum rumfahren kannst und dass du nicht voll reinrauscht. Und deswegen möchte ich so gerne, dass du diese Worte heute Morgen hörst, als Worte, die aus Liebe gesprochen sind. Und die Bibel gibt uns auch an anderer Stelle eine deutliche Warnung. Paulus sagt in 1. Timotheus 6, nun, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn. Vorausgesetzt, man kann sich, was den irdischen Besitz betrifft, mit wenigem zufrieden geben. Oder haben wir etwas mitgebracht, als wir in diese Welt kamen? Nicht das Geringste. Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie wieder verlassen. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die dem Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenkliche Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Paulus wirbt hier für ein simples und zufriedenes Leben. Ich glaube, wir kennen das Sprichwort, das letzte Hemd hat keine Taschen. Kennt ihr das? Leben wir auch so? Ja? Das ist gut. Wenn das Lebensziel ist, möglichst viel Geld zu sammeln, dann ist es eine Falle, sagt uns die Bibel. Die ständige Lust nach mehr und nach schöner und besser ist, als würde man mehr Wasser trinken. Du hast Durst, aber je mehr du davon trinkst, umso durstiger wirst du und umso mehr trocknest du innerlich aus. Das ist, was der Materialismus mit uns macht. Je mehr du Geld und Besitz nachjagst, umso mehr töten sie deine Seele. Und du merkst es nicht mal. Die Bibel sagt uns, dass Materialismus verführerisch, gefährlich und letztendlich tödlich ist. Und das ist keine Übertreibung. Wenn Jesus uns auffordert, Geld und Besitz wegzugeben, dann nicht nur aus der Motivation heraus, weil wir den Armen helfen wollen. Nicht nur, weil wir uns Sorgen machen um die Armen, sondern die Motivation darf auch sein, dass du dir Sorgen machst um dich selbst. Weil das ist ein Hindernis, das es dir schwer macht. Und wenn du großzügig gibst, dann kannst du dieses Hindernis umschiffen. Hör doch die liebevolle und freundliche Warnung Gottes. Wenn du dich nach dem Reichtum dieser Welt sehnst, wird es dich zerstören. Jesus will uns nicht das Vergnügen wegnehmen, er möchte uns mit seinem Schatz zufriedenstellen. Hier geht es mir darum, dass wir uns so oft auf das fokussieren, was dieser junge Mann hergeben soll. Aber er sollte ja auch etwas dafür bekommen. Ja? Vers 21, er sah ihn voller Liebe an. Er sagte zu ihm, eins fehlt dir noch, tu das. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Wer von euch will einen Schatz im Himmel? Hey, ein Schatz im Himmel ist das Beste, was es gibt. Ein Schatz im Himmel ist das Beste, was es gibt. Jesus, er ruft diesen reichen Jüngling hier ja nicht weg von seinem Schatz, sondern er ruft ihn hin zu einem viel besseren Schatz. Das ist doch wahre Liebe. Als ich Kind war, jetzt schweife ich ab, hoffentlich haben wir die Zeit. Michael, bremst mich ein, wenn es zu lang dauert. Es gab früher diese Spielschau mit dem Zonk. Kennt ihr die? Oh, das war furchtbar eigentlich, ja. Man muss Tor A, Tor B, Umschlag C, Tor A, Tor D. Und dann war da wieder dieser Zonk drin, ja. Und genauso ist es. Im Grunde genommen hast du mit deinem Reichtum hier auf dieser Welt, hast du in deinem Umschlag einen Zonk. Und Jesus bietet dir das Tor C mit der Reise zum ewigen Leben. Ja, nicht mal nach Haiti oder sonst wohin, sondern zum ewigen Leben, wo es dir einfach gut geht. Er hat einen echten Schatz für dich. Wofür willst du leben? Für kurzfristige Schätze, die du nicht mitnehmen kannst, oder für langfristige Schätze, die dir niemand nehmen kann? Bei dieser Ökonomie wird eines deutlich. Materialismus ist nicht nur verführerisch, gefährlich und tödlich. Materialismus ist auch dumm. Oder? Dumm. Also wenn du was Besseres aufgibst für was Schlechteres, keine kluge Entscheidung. Der Missionar Tim Elliott hat alles aufgegeben, was die Welt zu bieten hat, um einem isolierten Stamm das Evangelium zu erklären. Und er sagte Folgendes. Gut zuhören. Er sagte Folgendes. Derjenige, der gibt, was er nicht behalten kann, um zu bekommen, was er nicht verlieren kann, ist kein Idiot. Derjenige, der gibt, was er nicht behalten kann, um zu bekommen, was er nicht verlieren kann, ist kein Idiot. Vater im Himmel, hilf uns dabei, einfachste finanzielle Logik anzuwenden auf das, was in unserem Leben am wichtigsten ist. Wir brauchen dieses Gebet um Hilfe, dass wir nicht dumm sind, sondern schlau, wenn es um das geht, was am wichtigsten ist. Jesus, er ruft den Mann zum Schatz. Und zwar nicht erst im Himmel, sondern er sagt, komm und folge mir nach. Schon die Nachfolge hier auf der Erde ist für dich ein Schatz. Weil wenn du Jesus von Herzen liebst, ist er dir das Wichtigste im ganzen Leben. Es gibt nichts, was ihm gleichkommt. Es gibt nichts, was so schön ist wie er. Es gibt nichts, was so wertvoll ist wie er. Du liebst ihn über alles. Jesus ist mehr wert als alles Geld dieser Welt und als alle Sachen, die diese Welt zu bieten hat. Weißt du, was das Problem ist mit diesem Wohlstandsevangelium? Da wird gepredigt, komm zu Jesus und du wirst reich. Komm zu Jesus und du wirst gesund. Komm zu Jesus und du bekommst, was dein Herz begehrt. Nein, 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 nein. Komm zu Jesus und du bekommst Jesus. Und das ist das Beste. Komm zu Jesus und du bekommst Jesus. Du brauchst kein Reichtum, du brauchst keinen Wohlstand, du brauchst keine Gesundheit. Was du brauchst, ist Jesus. Jesus möchte uns frei machen von der Abhängigkeit an uns selbst und an unsere Sachen. Vers 22, der Mann war tief betroffen, als er das hörte und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Einer der traurigsten Sätze der Bibel. Das ist ein Mann, der vom himmlischen Schatz wegläuft, weil er festhält an ein paar irdischen Dingen. Er läuft traurig weg, immerhin, aber er läuft weg. Und er läuft weg vor dem Einzigen, der ihm bleibende Freude geben kann. Mach nicht den gleichen Fehler. Mach es nicht wie dieser Mann, sondern mach es wie Petrus. Vers 28. Herr, du weißt, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Ihm gibt Jesus das Versprechen des ewigen Lebens. Und mit dem ewigen Leben kommt ewige Freude. Du und ich, wir dürfen auch frei sein. Frei sein von Selbstsucht, frei sein von Materialismus. Die gute Nachricht heute Morgen ist, dass du frei sein kannst vom Hamsterrad, der Leistung und dem Zwang, immer mehr zu besitzen. Freunde, nichts kann uns so erfüllen wie ein Leben mit Jesus. Es geht nicht um das Erklimmen der Karriereleiter oder um mehr Ansehen im Beruf. Unser Fokus, unser Zielpunkt, er liegt auf dem ewigen Leben. Das führt mich zum letzten Punkt. Unser Leben auf der Erde hat nur Bedeutung, wenn unsere Augen auf den Himmel fixiert sind. Ja, fixieren. Das Ziel im Auge behalten. Auf das Ziel starren. Sich nicht abbringen lassen von diesem Ziel. Wir haben uns ja einige echt verrückte Prinzipien über Geld angeschaut. Verrückt nach den Standards dieser Welt. Leider oft auch nach den Standards in christlichen Welt, die wir uns so aufgebaut haben. Aber der Schlüssel zu einem Leben nach diesen Prinzipien ist zu erkennen, dass diese Welt nicht unser Zuhause ist. Diese Welt ist nicht unser Zuhause. Ich will uns eine kurze Beispielgeschichte erzählen. Stell dir für einen Moment vor, du bist Brasilianer. Brasileiro. Ronaldo. Ronald. Also stell dir vor, du bist Brasilianer und du bist in Deutschland zu Besuch. Also das ist eine Vorstellung. Könnt ihr das noch vorstellen? Okay. Du bist Brasilianer, bist in Deutschland zu Besuch für 4 Wochen, 1 Monat. Du wohnst in einem Hotel. Das Hotel ist jetzt, naja, geht so. Okay, könnte besser sein, könnte aber auch schlechter sein. Also du hast alles, was du brauchst. Du wirst versorgt, du hast ein Bett, du hast ein Dach über dem Kopf, du hast eine Dusche und du hast Frühstück und dann bist du tagsüber sowieso unterwegs und versorgst dich. Und nach den 4 Wochen willst du zurückgehen nach Brasilien. Brasilien ist dein Zuhause. Und du willst zurückgehen zu deinem Zuhause und das Einzige, was du mitnehmen kannst, ist ein bisschen Handgepäck. Ja, also so ein Rucksack. Du hast so einen Billigflug genommen, kannst nicht mal einen Koffer aufgeben, sondern du kannst nur so einen Rucksack mitnehmen. Würdest du, wenn du 4 Wochen in diesem Hotelzimmer lebst, nach der ersten Nacht denkst du dir, oh, ist nicht so toll, ich gehe jetzt erstmal zu Ikea und kaufe eine neue Einrichtung, dass ich mich auch wohlfühle hier. Ja, also in diesem Zimmer, das Bett quietscht und die Schranktür hängt schief und das Bild an der Wand, das kann man ja gar nicht anschauen. Also ich kaufe erstmal neue Möbel, neue Deko ein und dann bringe ich das alles in mein Hotelzimmer. Das andere kommt raus, damit ich mich richtig wohlfühle. Wenn du genau weißt, nach 4 Wochen gehst du zurück nach Brasilien und von dem Zeug, das du gekauft hast, kannst du eh nichts mitnehmen. Das macht kein Mensch, oder? Du sagst, naja, die 4 Wochen, die kriege ich schon rum. Die 4 Wochen, die halte ich schon aus. Ja, ich beschränke mich einfach auf das Wesentliche, ich kaufe was zu essen, ich habe alles, was ich brauche und dann freue ich mich, dass ich wieder nach Hause kann und dort will ich mich richtig gemütlich einrichten. Freunde, wir sind nur eine kurze Zeit hier auf dieser Welt in diesem Hotelzimmer. Ja, dein Haus, an dem du so sehr hängst, ist nichts als ein Hotelzimmer. Wir sind hier auf Durchgangsstation. Dieser Zug endet nicht hier. Dieser Zug fährt noch weiter. Und dieser Zug, er hat ein Ziel. Und wenn wir unsere Augen fixieren auf das Ziel, dann kümmern wir uns viel weniger um das, was uns hier auf dieser Durchgangsstation betrifft. Gott, der genau weiß, was am besten für uns ist, sagt uns, dass wir uns konzentrieren sollen auf die zukünftige Welt. Bau dir keine Reichtümer hier auf. Bau dir einen Reichtum im Himmel auf, den dir niemand nehmen kann. Ihr Lieben, es dauert nicht lang und wir alle stehen vor Gott, um Rechenschaft abzulegen, wie wir unsere Zeit, unser Geld, unsere Talente und Ressourcen ausgegeben haben. Und dann, wenn wir erstmal da stehen, wünschen wir uns nicht, dass wir das neue Auto gekauft hätten, sondern dass wir mehr unseres Lebens und unserer überfließenden Ressourcen genutzt hätten zur Ausbreitung des Evangeliums und zur Ausbreitung der Herrlichkeit Gottes und seiner Liebe in einer Welt unendlicher Not. Angefangen in unserer direkten Nachbarschaft. Und dann geht es weiter, so ein paar hundert Kilometer weiter, wo immer noch Aufräumarbeiten sind nach einer unglaublichen Flutkatastrophe. Wir hören halt nichts mehr in den Nachrichten, dann denken wir halt auch nicht mehr dran. Aber du kannst dich immer noch einschreiben und mitmachen und dort auch mal einen Tag mithelfen. Es ist immer noch möglich. Und dann geht es weiter bis an die Enden der Erde. Verschwenden wir nicht unser Leben, verpassen wir nicht, worum es wirklich geht. Punkt 8 ist zu Ende. Könnt ihr noch? Das Team darf gerne kommen. Ihr Lieben, ich weiß, es war echt heavy heute. Und es sind keine Eier geflogen und keine Steine. Ihr habt es bravourös über euch ergehen lassen. Und jetzt ist die große Frage, war es genau das? Hast du es einfach nur über dich ergehen gelassen und gewartet, bis die Zeit rum ist? Oder lässt du es in dir arbeiten? Und wir feiern jetzt das Abendmahl miteinander. Und bevor wir gleich die Einsetzungsworte lesen, möchte ich dich auffordern, dass du kurz zur Ruhe kommst. Wir werden 1-2 Minuten einfach Stille haben und du kannst reflektieren. Und besonders möchte ich, dass du darüber nachdenkst, wie ist gerade der Stand deiner Beziehung zu Jesus? Ist er nur dein Erlöser oder ist er auch dein Herr? Und wo du da sagst, hey, ich habe Bedarf, mit ihm neu ins Gespräch zu kommen, dann nutze jetzt diese kurze Pause und rede mit ihm darüber, dass er wieder ganz neu der Herr deines Lebens wird.